Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Diskriminiert im Osten wie im Westen. Die tragische Geschichte des Malers Horst Strempel. Das Feature von Nathalie Kreis.
1.000 für den Herrn hier in der Mitte, 1.000. Wer bietet 1.100? 1.000 dort, niemand mehr. 1.000 zum ersten, zweiten. Und wird man die 10 führen.
Also da lagert ein Schatz an Zeichnungen von Horst Strempel bei uns in einer Vielfalt, auch historisch, der wirklich sehr beachtenswert ist und gehoben werden muss.
Solche Leute wie Horst Strempel sind natürlich doppelt interessant. Einmal von ihrer künstlerischen Auffassung, die ist ja sehr geprägt von der Zeit in Frankreich, in der er ja in den 30er Jahren war, und er hat da viele Dinge aufgenommen aus der französischen Kunst, hat sie dann verbunden mit expressiven deutschen Bildtraditionen, hat dann versucht, das in einen Nachkriegsrealismus einzubringen.
Also er ist sicherlich ein ganz klar politischer Künstler, aber er hat es immer verstanden, neben dem Politischen auch die Schönheit zu sehen und der Schönheit zu huldigen in seinen Bildern.
Meines Erachtens sind eben solche Leute wie Strempel aufgrund dieser Teilungsgeschichte von Berlin durchs Raster gefallen.
Vielleicht in dem Fall doch ein ganz besonderer Fall, weil eben das Politische, das Soziale, das Schicksal hier hineinkommt und weil er eben auch für die Zeitgeschichte steht und die Kunstgeschichte Berlins um das Ende des Zweiten Weltkriegs herum bis in die Nachkriegszeit, bis in die 70er Jahre hinein.
Mein Vater hat Republikflucht begangen, weil er wusste, es war ernst. Er hat mich mitgenommen, meine Mutter mitgenommen und zwei kleine Taschen. Und er hat alles, was er hatte, verloren. Mit 49 Jahren.
Erinnert sich Martin Strempel, der Sohn des Künstlers.
Weil wir haben immer nur diesen Nachweis, nicht? Also Enteignungsstelle.
Sagt Andreas Teltow, Leiter der Grafischen Sammlung im Berliner Stadtmuseum.
Wahrscheinlich wurde die Wohnung dann sichergestellt und da ist also ein großes Konvolut ins Märkische Museum damals gekommen.
Konvolut 7430, das ist jetzt Horst Strempel, der Mädchenkopf im Profil. Da sind bei mir 500, 550.
Es gibt natürlich in Deutschland, in Ost wie im West, einige Privatsammler, die sich speziell eben mit diesen auch verschollenen Künstlern sehr gut beschäftigt haben. Aber die sind heutzutage auch mehr als rar denn je.
Klaus Sperrmann, Auktionshaus Galerie Bassange in Berlin, Leiter der Abteilung Moderne Kunst.
Und dass wir jetzt hier drei Arbeiten von Strempel verkaufen konnten, ist auch nur dem Umstand zu verdanken, dass da zwei Leute den Künstler noch kannten.
Ja, es gab eine ganze Reihe von Sammlern. Also ich erinnere mich an einen, den ich getroffen habe, als ich meine Dissertation schrieb.
Erinnert sich die Kunsthistorikerin Gabriele Saure. Sie hat Horst Strempels Werkverzeichnis erstellt und Anfang der 1990er Jahre über den Künstler promoviert.
Das Haus war wirklich von oben bis unten in zwei Stockwerken voll mit Strempelbildern, eins am anderen.
Die Spuren zu dem Künstler Horst Strempel, der 1904 im schlesischen Beuthen geboren wurde, führen in Archive und Privatsammlungen. Vieles ist verloren gegangen oder zerstört worden. Es gibt nur noch wenige Menschen, die ihn persönlich kannten, wie sein Sohn Martin oder Peter Maras, der Ende der 1960er Jahre Untermieter von Horst Strempel war.
Zu dem Zeitpunkt, als er verstarb, war er einem bestimmten Kreis vielleicht bekannt, aber dem beiden Publikum sicherlich nicht.
Das war Ende der 50er Jahre in Berlin noch anders.
Hier ist der Zeitfunk mit seiner Sendung Berlin am Morgen.
Wenn Sie an Malerei interessiert sind, dann ist Ihnen der Name Horst Strempel bekannt.
Ja, die steile Karriere aus dem Nichts, das kann man wahrscheinlich wohl sagen. In Ost- und West-Berlin kannte ihn praktisch jeder. In der gesamten Stadt war mein Vater so bekannt wie ein karierter Hund.
Horst Strempel war Kommunist und 1933 nach Paris geflohen. Dort geriet er in Konflikt mit der kommunistischen Partei, weil er Stalins Kurs nicht gutheißen konnte. 1939 wurde er in diversen französischen Konzentrationslagern interniert, 1941 einige Zeit in Deutschland. Danach schickte man ihn mit einer Einheit der Wehrmacht nach Jugoslawien und Griechenland. Schließlich kam er 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Im Sommer 1945 kommt Horst Strempel mit seiner Frau Ernestine und ihrem vierjährigen Sohn Martin nach Berlin zurück. Die Stadt liegt in Trümmern und ist in 4 Sektoren aufgeteilt, über die die Alliierten befehligen. Ihre erklärten Ziele sind Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Demokratisierung der Deutschen.
Wohin wir blicken, weit, weit über unsere Grenzen hinaus. Trümmer, Tod und Tränen. Unendliche Weiten des Leids, nicht ermessbare Strecken des Sterbens. Und aus unserer Mitte ist all dies unsagbare Entsetzen über die Welt hereingebrochen. Nur ein unheilbarer Irrer, nur ein hoffnungslos verstockter Verbrecher können sich da noch der Einsicht verschließen, dass es bei uns und dass es mit uns und in uns anders, gründlich anders werden muss.
2 Monate nach Kriegsende, am 3. Juli 1945, hält der Schriftsteller Johannes R. Becher eine Rede im Vorfeld der Gründung des Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, in der er sich an die Kulturschaffenden in ganz Deutschland wendet.
Zu solch einer Wandlung, zu solch einem Reformationswerk rufen wir auf. Alle Deutschen, die guten Willen sind, beschwören wir, es werde Licht. Lasst endlich, endlich ein freiheitliches, wahrhaft demokratisches Deutschland auferstehen.
Der Familie Strempel wird eine Wohnung mit geräumiger Dachkammer, die dem Künstler als Atelier dient, in Berlin-Hallensee zugewiesen. Sogar einige Farben und Malutensilien erhält der Künstler. Auch er engagiert sich im Kulturbund und in weiteren linken Künstlervereinigungen. Nach 12 Jahren in künstlerischer Zwangslage durch die NS-Herrschaft ist Strempel voller Tatendrang. Jedes Papier und jede Pappe, die er ergattern kann, wird für kreative Arbeiten genutzt.
Das sind also immer fast ausschließlich Menschendarstellungen, nicht? Das ist ja auch so sein Thema, nicht? So diese Menschen, diese hageren Gestalten, diese Nachkriegsgestalten, die also arbeiten oder irgendwie überleben müssen und wie sie aufeinander zugehen und alles so in diesen leicht expressiven Formen, die auch von der damaligen Nachkriegskunst der internationalen beeinflusst sind. Nicht?
Auch gerade die sowjetische Militäradministration betonte, dass die Freiheit der Künste und der Wissenschaft nun endlich realisiert werde nach dem Nazi-Terror und der gesamten Unterdrückung, auch gerade von Künstlern.
Karl Siegbert Rehberg, Seniorprofessor für soziologische Theorie und Kultursoziologie an der Technischen Universität Dresden.
Das war ganz eindeutig die Anfangsrhetorik. Und auch die Leute, die in den Ministerien mitmachten und so weiter, verkündeten das. Jetzt ist die Zeit der Repression, auch gerade der künstlerischen Stile gegenüber, ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es eine wirkliche Freiheit.
Strempel stellt bereits Ende 1945 erste Bilder aus. Neben Blumen, Stillleben und Aktdarstellungen fällt er bald auch mit gesellschaftspolitischen Bildern auf.
Ja, jetzt rascheln wir mal ein bisschen. Die Blätter sind ja hier in Pergamin verpackt zum Schutz vor Staub und anderen Dingen. Gestalten der Vergangenheit, eine Folge von 9 Zeichnungen. Das sind Federzeichnungen, Feder in Schwarz von 1946. Das erste Blatt heißt Polizei. Man sieht dann im Vordergrund so, man würde sagen, Polizist mit Schupo-Helm und ein anderer daneben und im Hintergrund eine Art SA-Typ mit dieser typischen Mütze, der einen Menschen gerade niedergestochen hat. Der liegt also auf dem Boden. Ein sehr düsteres Bild.
Und die beiden gucken weg, ne?
Die gucken weg, genau. Das ist richtig,
interessiert ja. Sie nicht, ne?
Also das ist noch sozusagen aus der Frühzeit des Nazi-Regimes, nicht, als die SA-Truppen durch die Straßen zogen, sozusagen.
Ja, ich denke, es war ihm ein Anliegen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, um Platz zu machen für neue Ideen. Es musste erstmal so eine Bestandsaufnahme geschaffen werden. Es musste wahrscheinlich bei der Bevölkerung auch ein Bewusstsein geschaffen werden.
noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie von einer Räuber.
Im Juni 1947 wird die neue Hochschule für angewandte Kunst in Berlin-Weißensee offiziell eröffnet. Strempel ist als Dozent verpflichtet. Lehrer und Studierende müssen improvisieren. Die leeren Räume werden nach und nach mit gespendeten Tischen, Stühlen und Reißbrettern bestückt. Horst Strempel pendelt täglich vom britischen in den sowjetischen Sektor.
Es kamen vor allem damals Künstler aus jener Weimarer Republik, der kommunistischen Organisation der Künstler angehört hatten, die auch hofften, jetzt kommt endlich diese Freiheit, jetzt können wir unseres auch stilistisch ganz verschiedenen Arbeiten in den Dienst dieser neuen Gesellschaft stellen.
Ja, und die haben das ja alles auch in einem guten Willen gemacht. Sie wollten ja diesen politischen Erfordernissen Genüge tun. Sie wollten ihren Beitrag leisten, dass aus diesem Land das wird, was sie sich erträumt haben, wofür sie gekämpft haben und wofür sie diese ganzen Entbehrungen jahrelang auf sich genommen haben. Exil und Verfolgung und alles. Und die haben wirklich daran geglaubt, denke ich, dass sie da was bewegen können.
Und mussten sehr schnell merken, dass das überhaupt nicht der Fall war. Dass das, was von den Nazis zerstört und kritisiert und lächerlich gemacht wurde, wiederum dem Verdikt der Macht unterworfen wurde.
Ich denke auch, dass diese Mappe so im Zusammenhang mit Nacht über Deutschland entstand, weil solche Figuren, also wie zum Beispiel hier den Mann mit dem Davidstern im Vordergrund, finden wir nachher auch im Triptychon.
Mit Nacht über Deutschland wird Horst Strempel 1947 bekannt. Das große, düstere, in Braun- und Grautönen gemalte Triptychon wird zu einer Ikone der Nachkriegszeit, einem Monumentalbild der Selbstbesinnung. Wie ein christliches Altarbild besteht es aus drei großen Bildtafeln nebeneinander und einem flachen Sockelbild, der Predella, die quer unter dem Mittelstück hängt. In einem Interview erzählt Horst Strempel 1959 im RIAS, im Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Gleich als ich aus dem Krieg nach Hause kam, habe ich mich an die Arbeit begeben, nachdem während dem Krieg eine ganze Reihe von Studien, die zum Teil aus Erlebnissen und aus Erzählungen mit Gefangenen in Lagern notiert waren, in kleinen Skizzenblättern, bin ich dann an diese Arbeit gegangen. Es war im Grunde und Ganzen nur eine Fertigstellung, währenddem das Skizzenmaterial, auch gedankliche Vorarbeit, schon lange vorlag. Das Mittelteil ist diese ungeheure Unterdrückung, die Konzentrationslager, die menschenunwürdige Behandlung der Gefangenen, der Kinder, die die Arme hochrecken und die tätowierten Arme haben. Der linke Flügel ist die Angst schlechthin, die Bombennächte, meines Erachtens nach in einer Frau konzentriert, die auf der Kellertreppe sitzt und Angst hat. Und der rechte Flügel ist das Judenproblem, die Familie, jüdische Familie mit dem Judenstern, mit dem Davidstern, der damals ja ein Zeichen der Unwürdigkeit und der Menschentums war. Und die Predella ist der Widerstand unter dem ganzen Kriegsgeschehen. Nicht? Sind doch Menschen da gewesen, die gegen diese Geschichte gearbeitet haben.
Ein Altar der Hitlerzeit, der unter dem Titel »Nacht über Deutschland, einer verirrten Zeit, ihr Denkmal« errichtet.
Preist Edwin Retzlob das Gemälde am 12.04.1947 im Tagesspiegel.
Sehr geehrter Herr Strempel,
schreibt Adolf Janasch, der Leiter des Kunstamtes, der den Ankauf des Triptychons durch den Magistrat von Groß-Berlin vorgeschlagen hatte, im Mai 1947 in einem Brief, der im Berliner Landesarchiv aufbewahrt wird.
Ich hatte der Ankaufskommission ihr großes Bild vorgeschlagen und fand auch darin sofortige, warmherzige Unterstützung bei Geheimrat Justi und auch bei anderen Mitgliedern der Kommission. Von einigen Seiten wurden zwar Bedenken geäußert, außerdem wurde von einigen Seiten das bestätigt, was ich Ihnen mündlich schon sagte, dass der rechte Flügel zu schwach ist. Ist es Ihnen möglich, eine Neufassung des rechten Flügels zu versuchen?
Hier ist es, genau, da ist ein Ha, das haben wir sie gefunden. Ah, und die Sterne haben sie wirklich ausgefadet. Wie ein Lichtchen.
Die neue Fassung von Horst Strempels Bild ohne David Sterne und ohne Zorn hängt im Oktober 1947 an zentraler Stelle in der Ausstellung Meisterwerke deutscher Bildhauerei und Malerei im Zeughaus Berlin. Edwin Rätslob schreibt ein halbes Jahr später, am 21.10.1947 im Tagesspiegel, das Bild sei
ein Zeugnis ehrlicher Auseinandersetzung mit den Geschehnissen der eigenen Zeit.
Wieder ein halbes Jahr später, am 22. April 1948, erhält Strempel die Zusage. Der Magistrat von Groß-Berlin ist bereit, das Gemälde für 38.000 Reichsmark anzukaufen. Kunstamtsleiter Janasch teilt ihm begeistert mit:
Wir werden damit in der Galerie des 20. Jahrhunderts ein wirklich aus unserer Zeit herausgestelltes Bild besitzen.
Mein Vater wurde für das Bild lange nicht bezahlt. 14 Tage vor Beginn der Währungsreform kam, als mein Vater so mit einigen Künstlerfreunden zusammensaß, ein Bote vom Magistrat von Berlin mit einer Zigarrenschachtel. Und in der waren Tausende von Reichsmarkscheinen drin, als Bezahlung gegen Quittung.
38.000 Reichsmark waren nach der Währungsreform am 20. Juni noch 3.800 D-Mark wert. Dennoch musste Horst Strempel die 38.000 als Verdienst versteuern.
Hätte er das Bild nie gemalt oder vor dem Verkauf verbrannt, hätte er weniger Schulden gehabt.
Im Sommer 1948 überschlagen sich die Ereignisse. Auf die Währungsreform im Westen am 20. folgt am 24. Juni die Blockade West-Berlins durch die sowjetische Besatzungsmacht. Die Spaltung Berlins wird immer tiefer. Die Direktion der Deutschen Reichsbahn beauftragt Strempel, seinen Entwurf für ein großes Wandbild mit dem Titel »Trümmer weg, baut auf« an Berlins wichtigstem Verkehrsknotenpunkt zu verwirklichen.
In einigen Tagen werden alle Berliner, die für die Kunst Interesse haben, einem bekannten Maler bei der Arbeit zusehen können. Horst Strempel beginnt demnächst mit der Ausführung von 3 Wandbildern in der renovierten Schalterhalle des Bahnhofs Friedrichstraße.
Ist am 6. Oktober in der Berliner Zeitung Ost zu lesen. Bei einer Arbeitspause macht Charlotte Rohrbach ein Foto von Horst Strempel. Der eher schmächtige Mann sitzt auf einer Kiste und lacht durch eine große runde Brille direkt in die Kamera. Er hat eine markante Nase und abstehende Ohren. Sein Knebelbart verdeckt die Spuren etwas, die das entbehrungsreiche Leben im Gesicht des 44-Jährigen hinterlassen hat. Er hält eine große Palette in der linken und trägt einen fleckigen Malerkittel und eine französische Baskenmütze.
Strempel war, glaube ich, eher so ein bisschen sensibel, ein bisschen zurückhaltender Mensch, so wie ich das einschätze.
Plötzlich strahlen Scheinwerfer auf. Die Wochenschau der Augenzeuge nimmt den neuen Glanz aufs Korn. Kunstmaler Horst Strempel vervollständigt, auf hoher Leiter stehend, das erste Wandgemälde. Eine farbenfrohe Sinfonie des Wiederaufbaus mit Trümmerfrauen und Arbeitern, über den am Boden liegenden Geist der Zerstörung hinwegfegen.
Das Bild wurde in der breiten Öffentlichkeit sehr intensiv diskutiert. Der Tagesspiegel machte sich fürchterlich lustig über das Bild, weil es genau über der Schalterhalle war, wo man die Fahrkarten kaufte. Aber genau an dem Fahrkartenschalter war auch links Herren und rechts Damen, sodass der Tagesspiegel spottete, ja, über den Damen- und Herren-Klosett das großartige Bild gemalt von Strempel.
Im Westen nutzt man das Bild vor allem, um die Politik im Osten zu kommentieren. Strempels Figuren seien keine Berliner, kritisiert der Westberliner Kurier, sondern Einheitsmenschen östlicher Prägung. Im Ostteil der Stadt wird der Ton nach anfänglichem Lob zusehends schärfer.
Der Reichsbahnpräsident Willi Kreikemeier muss seine Zustimmung zu Strempels Entwurf öffentlich erklären. Die meisten Kritiker stören sich an der expressiven, angeblich bürgerlich-dekadenten und unnatürlichen Darstellung der Arbeiter im Mittelteil. Im November 1948 schaltet sich der sowjetische Kulturoffizier Dimschitz in die Diskussion ein.
1948 beginnt dann in der Zeitung der sowjetischen Militäradministration der Formalismusstreit. Und das ist die Übertragung des stalinschen Ästhetikmodells, des von Stalin 1932-33 durchgesetzten sozialistischen Realismus. Wer schon mal eine Ausstellung gesehen hat mit Bildern aus der Stalinzeit, wird die unglaubliche Naivität der Bilder vielleicht sehen. Aber es sind Bilder, die sollten volkstümlich sein, die sollten volksnah sein, die sollten Stalin als den Vater des Vaterlandes zeigen, die sollten die neuen Produktionsmittel zeigen. Diese Fortschrittlichkeit sollte genau denen Bilder liefern, die diese Fortschrittlichkeit erarbeiten.
Der Formalismusstreit lodert Monat für Monat stärker auf. Am 20. Januar 1951 erscheint ein vernichtender Artikel unter dem Pseudonym N. Orlov mit dem Titel »Wege und Irrwege der modernen Kunst«. Abgebildet ist hier unter anderem der linke Flügel aus Strempels »Nacht über Deutschland« als abschreckendes Beispiel. Daraufhin verschwindet das Triptychon, wie viele andere Werke dieser Zeit, für Jahrzehnte im Archiv. In der Zeitschrift Junge Welt wird die Übermalung von Strempels Wandbild im Bahnhof Friedrichstraße gefordert. Am 26. Februar
wurde das Wandbild über Nacht überstrichen. Die S-Bahn fuhr damals nur bis 2 Uhr nachts und als die Arbeiter wieder morgens zur S-Bahn kamen, war das gesamte Bild futsch. Sie wollten eben, dass die ostdeutschen Maler den Weg zum sozialistischen Realismus gehen. Totaler Realismus, wie unter Stalin gepredigt. Und mein Vater hat das abgelehnt. Immer. Und zu jeder Zeit. Und man dachte, man macht wieder aus dem einen Sündenbock. Wenn wir den also am Haken haben, gehen die anderen im Gleichschritt. Selbst als er dort noch Professor war.
Die Fragen, was ist Formalismus? Die Fragen, was ist Realismus? Was ist sozialistischer Realismus? Was ist, das weiß ich nicht, was das hier heißt.
Auf den Skizzenblättern im Archiv finden sich noch die Fragen, die sich der Künstler notierte. Er wird trotz der Anfeindungen im Herbst 1949 von dem ihm wohlgesonnenen Rektor zum Professor ernannt. Im Januar 1950 zieht er, ungeachtet der sich häufenden Warnsignale und nach der Gründung der beiden deutschen Staaten, in den Ostteil der Stadt.
Weil er wahrscheinlich fürchterliche Schulden hatte. Und in der DDR wurden die Professoren zu 40% in Westmark, D-Mark, bezahlt. Das war auch ein interessanter Bonus bei den damaligen Tagen.
Da war er ja auch noch, zum Beispiel über diese Wandbildbewegung, war er noch ganz gut in die Kollektive eingebettet. Und er stand da noch nicht alleine am Pranger. Er hat ja die Wandbilder da in Henningsdorf für die zweite Dresdner Kunstausstellung, hat er zusammen mit René Grätz und Arno Mohr gemacht. Beides auch, glaube ich, in der Zeit hoch angesehene Künstler, oder?
Ja, ja, ne?
Das,
ja, auf jeden Fall.
Bis das irgendwann anfing, sich zu polarisieren und er offensichtlich irgendwann allein da gestanden hat und sich kaum noch jemand getraut hat, ihm offen den Rücken zu stärken, viele Leute auch schon gegangen sind.
Horst Strempel verteidigt sich immer wieder. Er ruft vergeblich zu mehr Besonnenheit und Differenzierung in der Diskussion auf. Als Mart Stamm, Rektor der Kunsthochschule Weißensee, abgesetzt und eine Kampagne gegen die Westimmigranten entfacht wird, lässt sich Strempel beurlauben. Ihm wird Sabotage vorgeworfen. Im Januar 1953 klingelt dann sein Telefon.
Er hat nämlich einen Anruf von einem leitenden Funktionär erhalten. Der hat gesagt, Strempel, auf meinem Schreibtisch liegt ein Haftbefehl der Stasi für dich. Den kann ich nicht lange herauszögern. Du musst sofort abhauen. Meine Eltern haben mir nichts davon gesagt. Sie haben einfach eine normale Aktentasche gepackt. Meine Mutter hatte auch etwas Gepäck. Und dann haben wir die Wohnung verlassen, wie immer. Und wir sind dann rübergefahren. Und da haben sich meine Eltern in eine Kneipe gesetzt mit Freunden. Und da habe ich als sie in der Kneipe gesessen haben, erfahren, dass sie nie wieder zurückgehen werden. Das Einzige, was sie hatten, waren diese beiden Aktentaschen und die Ausweise natürlich und so. Das war's.
Erzählt Martin Strempel. Sein Vater muss alle Werke zurücklassen. Was damit geschieht, ist bis heute nicht vollständig geklärt.
Ich weiß nur, dass die Arbeiten fast alle konfisziert wurden und irgendwann dann wieder zurückgegeben wurden und in der Zwischenzeit in irgendeinem Keller gestanden hatten, wo sie arg gelitten haben, ne? Also irgendwo an Heizungen, und die Farben waren ja sowieso nicht gut in der Nachkriegszeit. Ich weiß, dass er viel hat restaurieren müssen dann auch, und teilweise hat er Repliken gemacht in der Zwischenzeit. Also von manchen Bildern existieren zwei Varianten.
Und darüber hinaus haben wir natürlich einen Altbestand, der ist 1953 ins Haus gekommen. Das ist nämlich genau die Zeit, als Strempel dann flüchtete und wegging. Und da ist also ein großes Konvolut ins Märkische Museum damals gekommen.
Aber es gab dann ein Konvolut, das besteht aus über 200 Zeichnungen. Und die sind sehr spannend. Die kamen 1967 vom Archiv der Nationalgalerie an die Sammlung der Zeichnungen der Nationalgalerie in Berlin-Ost und später mit der Wiedervereinigung eben ans Kupferstichkabinett hier in Berlin am Kulturforum. Und diese 200 Zeichnungen, die eben auch die 30er, 40er Jahre, die Kriegszeit, auch die Zeit der Gefangenschaft in Frankreich umfassen, sind ein wirklich extrem großes Panoptikum zu seinem künstlerischen Leben. Wie und wann kamen diese Arbeiten, die als Nachlass Horst Strempel deklariert werden, obwohl Strempel 1967 ja noch lebte, wie kamen diese Arbeiten ans Archiv der Nationalgalerie?
Mein Vater wurde ja die Anerkennung als politischer Flüchtling verweigert. Er stellte einen Antrag, als politischer Flüchtling anerkannt zu werden. Der wurde abgelehnt mit der Begründung, er sei ein Nutznießer eines kommunistischen Regimes gewesen. Keine Sozialunterstützung, keine Arbeitserlaubnis, weil nicht anerkannter Flüchtling. Kein Geld, nichts. Werden verrecken können.
Familie Strempel kommt in den ersten Tagen in West-Berlin mal hier und mal da bei Freunden unter.
Dann hat mein Vater einen Freund getroffen, einen Jugendfreund aus Breslau. Der war Rechtsanwalt. Und bei dem haben wir dann in einem Zimmer gewohnt. Dieses Ehepaar hat uns das Schlafzimmer zur Verfügung gestellt. Sie selbst haben im Wohnzimmer geschlafen.
Rechtsanwalt Herbert Schiller wird die Rechtsstreitigkeiten für Strempel führen, die fast zwei Jahrzehnte andauern. 1955, zwei Jahre nach seiner Flucht, geht der Fall Strempel durch die Presse. Der RIAS informiert.
Wir sprachen mit dem zuständigen Referenten über die Möglichkeiten eines nicht anerkannten politischen Flüchtlings, durch einen Zuzugsantrag Westberliner Bürger zu werden. Und damit auch über die Aussichten, die der Maler Horst Strempel hat.
Man nennt das ja wohl Ermessensfrage. Das heißt, das müssen Sie gegeneinander abwägen.
Das ist schon richtig. Das Gesetz sieht vor, dass grundsätzlich die Zuzugsstelle des Bezirksamtes über den Zuzug entscheidet, nicht der Senat. Ich bin es im Besonderen gewöhnt von meinem Bürgermeister, Herrn Mesek, der ein großes Herz hat und hier auch für besondere Fälle diese in großzügiger, auch in toleranter Weise zu erledigen, soweit das natürlich Paragraphen Menschen möglich ist.
Im Februar 1955 erhält die Familie Strempel eine Zuzugsgenehmigung vom Bezirksbürgermeister in Berlin-Tiergarten, Willi Mesek.
Also ich denke, federführend bei dieser ganzen Sache war das Kunst am Tiergarten. Er hatte dort einen sehr, sehr engen persönlichen Kontakt zu dem Leiter des Kunstamts, Lothar Lambert, eine ganz, ganz wichtige Person im Kulturleben so der 50er, 60er, 70er Jahre, auch jemand, der aus dem Widerstand kam und mit dem er sich dann sehr, sehr eng befreundet hat. Und der ganz viel für ihn getan hat, um ihn im Kunstleben in Berlin bekannt zu machen. Der ihn häufiger ausgestellt hat auch und ihn auch weiter unterstützt hat, ihm Sammler zugeführt hat und so weiter.
Kein Künstler, der es wirklich ernst mit der Kunst meint, er kann drüben arbeiten. Kunst kann nur da entstehen, wo man wirklich frei ist. Frei ist man aber nicht, wenn man unter einer einem dauernden Druck, sei es politisch oder künstlerisch, gehalten wird und eine bestimmte Richtung durchführen will, von der man von vornherein überzeugt ist, dass sie mit Kunst sehr wenig zu tun hat.
Diese doktrinäre Zuspitzung gab es in Ost und West. Sie war nicht staatlich organisiert im Westen, keineswegs, aber die Abwehr des anderen, der anderen Norm war ganz lebendig. Und Strempel ist nun ein Opfer dieser doktrinären Phase in beiden Systemen.
So fasst Professor Karl Siegbert Rehberg von der TU Dresden die Verhaltensmuster im Kalten Krieg zusammen. Dennoch ist gerade Strempels Fall ein Beispiel dafür, dass auf beiden Seiten das Ermessen oder schlicht die Haltung Einzelner entscheidend sein konnte.
Er kämpfte ums Überleben in Künstler in seinem Rang, dann nach dem Umbruch sich an den Volkshochschulen abends hinstellen muss und muss älteren Damen den Pinsel halten beibringen. Das ist dann schon ein starkes Stück. Also, ja gut, er hat auch dann sein Kummer auch ab und zu mal mit einem Glas Wein oder einem Schnaps weggespült, was ich auch verstehen kann. Ich wüsste nicht, wie ich gehandelt hätte nach diesem Sturz. Nach diesem Niedergang nicht. Also
er war unzufrieden damit, dass ihm sozusagen sein politisches Denken und sein politisches Schaffen als Künstler abgesprochen wurde. Weil in der Zeit wurde in Westdeutschland natürlich eine gegenständliche Kunst nicht gefördert und ein Künstler wie Strempel hatte kaum eine Chance, sein Leben mit der Kunst zu finanzieren.
3 Jahre vor dem Mauerbau hat er ein Ölbild gemalt, das also so recht groß ist, 1 Meter mal 1,20 vielleicht, was auch eine deutliche Tristesse ausstrahlt. Es ist deutlich ein Bild in Berlin, denn man sieht eine sehr große Straße und an dieser Straße stehen die für Berlin an einigen Ecken ja typischen Peitschenmaste. Dieses Bild heißt aber die rote Ampel und zwar sieht man eben eine Kreuzung, das ist eine rote Ampel. Und auf der einen Straßenseite stehen Frauen, eine Gruppe von Frauen und Kindern. Und auf der vorderen Seite steht auch eine Gruppe von Frauen und Kindern. Und dazwischen ist eine rote Ampel. Das bedeutet natürlich Ost- und West-Berlin. Und dass dann 3 Jahre später der Mauerbau kommt, das ist, wenn man dieses Bild sieht, fast wie eine Vorahnung.
Man erkennt an diesem Bild eben auch schon den Stil dann, den er seit den 60er Jahren eben in West-Berlin gepflegt hat. Häufig gesichtslose Menschen, sehr, sehr abstrahierend.
Der Keller war voll mit Bildern, gerahmt und ungerahmt, also in keinem guten Zustand, denn die Keller, der war relativ feucht und die standen also kreuz und quer an die Wand gelehnt und er meint, ja, ich muss mal Ordnung schaffen und aber wer geht schon gerne in den Keller? Also trotz seinem tiefen berufsmäßigen Absturz war er immer noch unheimlich lebenslustig, nicht? Also ich habe selten so viel gelacht an den Abenden, also wir zusammen saßen, also Geschichten ohne Ende.
Bilder von Horst Strempel haben in Privatsammlungen und in den Archiven von Museen überdauert. Nacht über Deutschland wurde kurz vor der Wende wieder aus dem Depot der Nationalgalerie Ost geholt und galt zunächst als Inbegriff antifaschistischer DDR-Kunst. Später dann als bedeutende Ikone gesamtdeutscher Selbstbesinnung. Als solches liegt das Triptychon ausgelagert im Depot der neuen Nationalgalerie, die derzeit renoviert wird.
Und das Stillleben mit dem gelben Tulpen los, Nummer 7431, dafür sind 800 Euro geboten.
Juristisch musste Horst Strempel bis 1971 um seine Anerkennung als politischer Flüchtling kämpfen. 1975 ist er im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Anerkennung als Künstler blieb ihm, bis auf die kurze Nachkriegsphase, zu Lebzeiten versagt. Im Juni 2019 wird das Bild Verschleppte für rund 28.000 Euro bei Van Hamm in Köln unter der Rubrik Discoveries versteigert.